Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova zu den aktuellen Nachrichten. In Tschechien beginnen heute erste Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung. Dabei trifft der Vorsitzende der Sozialdemokraten, ČSSD Wladimír Špidla, mit Vertretern des liberalen Wahlbündnisses Koalition zusammen. Eine solche sozialliberale Regierung hätte eine knappe Mehrheit von 101 der 200 Sitze im neuen Abgeordnetenhaus. Noch vor dem Treffen mit Špidla kommen die Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Volksunion und der Freiheitsunion Demokratischen Union Cyril Svoboda und Hanna Marvanová zusammen, um eine gemeinsame Verhandlungsstrategie zu besprechen. Wladimír Špidla soll etwa in einer Woche Präsident Havel über die Ergebnisse seiner Gespräche informieren. Der tschechische Präsident Václav Havel hat heute Vormittag an einer Gedenkfeier teilgenommen. Diese wurde anlässlich des 60. Todestags der Fallschirmspringer veranstaltet, die sich Ende Mai 1942 am Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich beteiligt hatten. Václav Havel betonte, dass das Attentat seine Bedeutung hatte. Es sei, so der Präsident, ein klares Signal für die Welt gewesen, dass wir ein unterworfenes Land waren, das Widerstand gegen die Okkupationsmacht leistete. Aus diesem Grund ist die tschechische Exilregierung danach von der Welt anerkannt worden und die Tschechoslowakei sei als Siegerstaat aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen, meinte Havel. Der Gedenkakt fand von der orthodoxen Kirche des heiligen Kyrill und Method in Prag statt, in der sich die Attentäter versteckt und später den Tod gefunden hatten. An dem Gedenkakt nahmen auch Senatspräsident Petr Bilhart und Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík teil. Der tschechische Premier Miloš Zeman eröffnet heute seinen dreitägigen Besuch in St. Petersburg. Auf dem Programm seines Aufenthalts stehen Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Michail Kasjanov und dem Vorsitzenden der oberen Parlamentskammer Sergej Mironov. Außerdem nimmt Zeman, begleitet von einer Gruppe tschechischer Unternehmer, an einem internationalen Wirtschaftsforum teil. Für die Kommunistische Partei wäre die Entstehung eines sozialdemokratischen Minderheitenkabinetts am annehmbarsten. Dies erklärte heute Kommunistenchef Miroslav Grebenče gegenüber Journalisten. Er ließ außerdem verlauten, dass die Kommunisten eine proportionale Beteiligung der künftigen Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien an den Organen des Unterhauses für selbstverständlich halten. Die Kommunisten seien, so Grebenče, bereit, den Posten des Vizevorsitzenden des Abgeordnetenhauses zu besetzen. Die Kommunistische Partei erhielt in den Wahlen mehr als 18% der Stimmen und wurde somit drittstärkste Parlamentspartei. Einen Jahresbetrag von ungefähr 300 Millionen Kronen soll der Staat bis 2015 entlassenen Mitarbeitern der Tschechischen Bahn auszahlen. Mit dem Entwurf, der von einem sozialen Begleitprogramm aus dem Jahre 2000 ausgeht, soll sich das Kabinett am Mittwoch befassen. Darüber informierte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. Der Beitrag ist für die ca. 14.000 Beschäftigten vorgesehen, die von der Bahn in den Jahren 2001 bis 2005 entlassen wurden. Der tschechische Flugzeughersteller Aerovodochody hat in diesen Tagen Gespräche über den Export leichter Kampfflugzeuge des Typs L-159 nach Indonesien aufgenommen. Nach Informationen eines Sprechers der Firma müssen die Indonesier ältere Flugzeuge durch neue ersetzen und die L-159 Flugzeuge sollen diesem Zweck entsprechen. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt jetzt Markéta Maurová.
Tagesecho.
Ich begrüße Sie zum Tagesecho und möchte Ihnen folgende Themen anbieten. In Tschechien beginnen am Dienstag die ersten offiziellen Sondierungsgespräche zur Bildung eines neuen Kabinetts. Die Demokratische Bürgerpartei ODS will zuerst die Analyse der Wahlkampagne abwarten und erst danach Konsequenzen aus ihrer Wahlniederlage ziehen. Und ganz im Schatten der Abgeordnetenhauswahlen fand ein Erdbeben im privaten Fernsehsender Nova statt. Dies und mehr bringen wir im Tagesecho. Im Anschluss daran kommen auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wort, und zwar im Hörerforum mit und von Lothar Martin. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. In Tschechien beginnen am Dienstag die ersten Konsultationen zur Bildung einer neuen Regierung. Dabei trifft der Vorsitzende der Sozialdemokraten Wladimír Špidla mit Vertretern der liberalen Koalition zusammen. Näheres erfahren Sie im folgenden Beitrag von Dagmar Köberlová. Nachdem der tschechische Präsident Václav Havel den Wahlsieger, den Chef der Sozialdemokraten Wladimír Špidla, am Montag mit der Regierungsbildung beauftragt hat, ist diese Aufgabe von Špidla erwartungsgemäß angenommen worden. Er bestätigte diesen Schritt am Dienstagvormittag mit den Worten:
Ich kann sagen, dass ich diese schwierige Aufgabe auf mich genommen habe und ich werde die Verhandlungen mit der Koalition am Nachmittag nach der Sitzung unseres politischen Gremiums aufnehmen.
Sozialdemokrat Špidla führt dabei die ersten Gespräche mit den beiden Co-Chefs der Koalition, die von den Christdemokraten und der liberal-konservativen Freiheitsunion Demokratischen Union gebildet wird. Eine solche sozial-liberale Regierung hätte die knappe Mehrheit von 101 der 200 Sitze im neuen Abgeordnetenhaus. Sozialdemokraten-Chef Cyril Svoboda sieht den Verhandlungen positiv entgegen.
In die Verhandlungen gehen wir mit dem Programm, zu dem wir uns unseren Wählern gegenüber verpflichtet haben. Wir werden uns bemühen, zu einer Einigung mit unserem Partner zu gelangen. Damit meine ich, dass auf beiden Seiten Abstriche gemacht werden müssen. Worauf wir uns einigen, können wir Ihnen erst nach den Verhandlungen sagen.
Sozialdemokratenchef Wladimír Špidla will beim ersten Treffen mit den Vertretern der Koalition einen Zeitplan der Verhandlungen absprechen. Danach sollten die Gespräche über die Programmerklärung der Regierung folgen und zuletzt über die konkrete Besetzung der Regierungsposten mit Rücksicht auf die Wahlergebnisse. Wladimír Špidla geht davon aus, dass die Regierungsbildung 1 bis 2 Monate in Anspruch nehmen wird.
%29,62 bei den Parlamentswahlen 1996, %27,74 bei den vorgezogenen Wahlen 1998 und nun noch ganze %24,5. Die Demokratische Bürgerpartei ODS mit ihrem charismatischen Parteichef Václav Klaus an der Spitze ist der große Verlierer der am Freitag und Samstag stattgefundenen Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus. Nimmt man die Ankündigung von Václav Klaus vom Herbst vergangenen Jahres noch zur Hand, dass er im Falle einer natürlich kaum für möglich gehaltenen Wahlniederlage die Konsequenzen tragen werde, so war man gespannt, wie diese am ersten Arbeitstag danach aussehen würden. Lothar Martin klärt sie auf.
Nie im Leben hätte Václav Klaus, der sich gern als Übervater der nach der Wende von ihm gegründeten ODS sieht, daran gedacht, dass er bei den gerade zu Ende gegangenen Wahlen gegen seine bisher eher farblosen sozialdemokratischen Kontrahenten Wladimír Špidla mit knapp 6% Rückstand den Kürzeren ziehen wird. Entsprechend entgeistert und leer war am letzten Samstag auch sein Blick, als er vor Millionen von tschechischen Fernsehzuschauern seine Niederlage eingestehen und ein erstes Resümee ziehen musste. Die logische Konsequenz seiner eigenen Ankündigung wäre es nun gewesen, wenn er am Montag seinen Rücktritt vom Amt des ODS-Parteichefs bekannt gegeben hätte. Doch dem war nicht so. Gegen 10.15 Uhr traf sich der Exekutivrat der Partei zu seiner ersten Sitzung nach den Wahlen, um knapp 4 Stunden hinter verschlossenen Türen über den weiteren Werdegang der Partei und eventuelle persönliche Konsequenzen zu beraten. Doch während dieser so bedeutungsvoll anmutenden Sitzung fiel nicht ein einziges Mal die Aufforderung zum Rücktritt der Parteispitze. Nicht einmal ein außerordentlicher Parteikongress wurde bei dieser Debatte in Erwägung gezogen. Man hatte sich vielmehr wieder Mut zugesprochen, nach anderen Sündenböcken für die Niederlage gesucht, um dann mit scheinbar überwundener Destruktivstimmung und neuer Zielsetzung vor die Presse treten zu können. Vor dieser wurde verkündet, dass bis zum 8. Juli ein beauftragtes 5-köpfiges Team zunächst einmal eine Analyse der durchgeführten Wahlkampagne machen soll und sich bis dahin auch nichts ändern werde. Klaus selbst lehnte seinen Rücktritt ab und reagierte auf eine entsprechende Journalistenfrage mit der barschen Antwort, dass er solch eine Frage nur seinen Wählern gegenüber beantworten werde. Klaus und die ihm Getreuen, vor allem in der Führungsspitze, haben die Medien als die Hauptschuldigen für die Wahlschlappe ausgemacht. Eventuell wäre auch die schlecht geführte Wahlkampagne daran schuld, doch selbst das bestritten einige. Warum sollte jemand von der Führungsspitze gehen? Alles sind doch sehr qualifizierte Leute, sagte zum Beispiel die ODS-Abgeordnete Alena Paralova und drückte so indirekt auch die Selbstbeweihräucherung der ODS-Spitze aus. Diese Kritiklosigkeit kann zumindest der von der ODS gestellte Senatsvizevorsitzende Přemysl Sobotka nicht nachvollziehen. Ich denke, dass wir diese Wahlen verloren haben und es ist nicht möglich, dass die gleiche Besetzung bestehen bleibt, die die Wahlen verloren hat, urteilte er selbstkritisch. Und mit einem Seitenhieb auf Klaus fügte er hinzu, Zitat, ich denke, dass ein konservativer, liberaler Politiker sein Wort halten sollte. Zudem schlug Sobotka einen außerordentlichen ODS-Kongress für September vor. Wie Sobotka reagierten auch weitere ODS-Mitglieder wie der ehemalige Vizevorsitzende Miroslav Macek. Doch ob ihre Stimmen an Gewicht gewinnen werden oder ob Klaus und die ihm getreuen, an ihren Stühlen klebenden Spitzenfunktionäre der Partei so lange auf Zeit spielen, bis sich die leichten Wogen wieder geklettet haben, wird erst die nahe Zukunft zeigen.
Innerhalb des privaten Fernsehsenders Nova, dessen Direktor Wladimir Schelesny bereits des Öfteren negativ in die Schlagzeilen geraten ist, ist es zum Streit gekommen. Worum es dabei geht, erfahren Sie im folgenden Beitrag von Silja Schultheiß.
So wie es im Moment aussieht, könnte für den Privatsender mit der höchsten Einschaltquote, TV Nova, schon bald eine neue Zeit anbrechen. 8 Jahre lang hatte der kontroverse Medienmogul Wladimir Schelesny an der Spitze des Senders gestanden. Jetzt soll es binnen weniger Tage zu einer Umbesetzung dieses Postens kommen. Schelesnys ehemaliger engster Mitarbeiter, der Rechtsanwalt Aleš Rozehnal, verkündete, Schelesnys Tage bei Nova seien gezählt und berief Schelesny am Freitag von seinem Posten ab. Rozehnal ist gemeinsam mit weiteren Anteilhaltern der Firma Z21 Mitinhaber der Sendelizenz von Nova. Schelesny legte Protest ein und bekräftigte, Leiter der Fernsehanstalt sei nach wie vor er. Im Gespräch für die Dienstagsausgabe der Tageszeitung Lidové Noviny sagte Rozehnal, man werde Schelesny zwar nicht mit Gewalt seines Postens entheben, dessen Zeit bei Nova sei aber definitiv beendet. Es handelt sich nicht um den ersten Versuch, Schelesny aus der Leitung von Nova herauszudrängen. Bei dem ersten Versuch von amerikanischer Seite vor 3 Jahren jedoch hatte Schelesny noch einen Anteil von 60% an der Firma Z21, die die Sendelizenz gewährleistet. Heute sind Schelesny nur noch wenige Anteile geblieben und die sind vom Gericht beschlagnahmt. Der Rundfunk- und Fernsehrat will am Donnerstag vor seiner regulären Sitzung beide Seiten im jüngsten Nova-Streit anhören. Der Sprecher des Rates, Pavel Barák, schloss jedoch nicht aus, dass es aufgrund der aktuellen Situation bei Nova bereits vor Beginn der regulären Sitzung zu einer Sondersitzung kommen werde.
Wissenschaft und Kunst. So der Name eines internationalen Seminars, das am vergangenen Freitag im südböhmischen České Budějovice Budweis veranstaltet wurde. Es kamen dort Vertreter verschiedener Professionen zusammen, die man auf einer Veranstaltung kaum erwarten würde. Biologen, Maler und Journalisten aus Tschechien, der Slowakei, Deutschland und Italien suchten nach Verbindungen zwischen wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeit. Unter den Teilnehmern war auch Andreas Ruppel, Professor für Parasitologie an der Universität Heidelberg. Warum hat er die Einladung des Hauptorganisators Michal Giboda aus Budweis angenommen?
Ich bin gekommen, weil Michal Giboda ist ein Kollege von mir. Wir arbeiten zusammen in derselben Forschung und haben in derselben Forschung gearbeitet. Er ist ein guter Freund von mir. Er hat mich eingeladen, ob ich kommen kann zu dieser Veranstaltung und aus meiner Sicht als Biologe was beitragen. Für mich selber ist das selbst ein neues Thema. Ich bin Wissenschaftler, ich interessiere mich als Amateur für die Kunst und ich bin hergekommen, weil mich das interessiert und weil ich aufgrund der Einladung mir jetzt selber habe Gedanken machen müssen.
Und was verbindet nach Meinung von Professor Ruppel den Wissenschafts- und den Kunstbereich?
Ich glaube, die Wissenschaft und die Kunst oder die Musik sind verschiedene Wege, das Leben oder die Welt zu verstehen oder wahrzunehmen. Das ist nicht eine Frage der Beziehung, sondern diese Frage sind verschiedene Sichtweisen oder verschiedene Erfahrungen des Lebens.
Die unterschiedlichen Sichtweisen kann man in einer Ausstellung vergleichen, die anlässlich des Seminars im Kulturhaus Metropol in Budweis eröffnet wurde und wissenschaftliche Themen als Objekte von künstlerischer Bearbeitung zeigt. Um die 20 amerikanischen und tschechischen Künstler stellen ihre Werke vor, die sowohl die Mikrowelt als auch den Kosmos darstellen oder aber etwa die ästhetische Schönheit der Gene und Zellenstrukturen entdecken. Die Ausstellung ist bis Ende Juni zu sehen. Nach 3 Jahren veröffentlichte Jan Spalany in diesem Frühling sein neues Album Ma Vina, meine Schuld. Mit dieser Legende der tschechischen Jazzszene beschäftigt sich im folgenden Beitrag Paul Bornkamm.
Jan Spalany, dieser Name steht für eine fast 40-jährige Blues- und Dixieland-Tradition in der tschechischen Musikszene. Als Komponist, Bandleader, Sänger und Multiinstrumentalist spielt er seit den 60er Jahren mit verschiedenen Bands und tourt durch Jazzclubs. Gerade hat Spalany nach 3 Jahren wieder ein neues Album herausgebracht. Zusammen mit seiner Gruppe ASPM und einigen Gastmusikern nahm er die 12 Stücke für das Album Ma Vina, Meine Schuld, auf. Dabei covert er unter anderem das Lied Shiver Me Timbers von Tom Waits mit tschechischem Text. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie spielte Jan Spalany zuerst Geige, bis er mit 13 das erste Mal Dixieland hörte. Für 80 Kronen kaufte er sich eine alte Posaune und begann sich das Spielen selbst beizubringen. Seine Leidenschaft gehörte besonders tiefen Blasinstrumenten und so studierte er nach der Schule am Prager Konservatorium Tuba und erlernte weitere Instrumente. Während des Studiums in den Jahren 1964 bis 68 führte er das Ensemble Hips an, das das Publikum mit einer ungewöhnlichen Kombination von Rock und tiefen Bläsern überraschte. Als Sänger trat dabei Jan Spalanys jüngerer Bruder Petr auf. In den Jahren 1967 und 68 spielte die Band unter dem Namen Apollo Beat fest im Theater Apollo in Prag, was den Durchbruch brachte. Erst in den 70er Jahren begann Jan Spalany schließlich selbst Texte zu schreiben und zu singen. 1984 gründete er gemeinsam mit Petr Kalanda und František Havlíček das Ensemble ASPM, kurz für Amateurvereinigung professioneller Musiker, mit dem er bis heute spielt und mehrere Alben aufgenommen hat.
Což hne jako starý zlato, toho svýho asi taky, Bůh ví, kde ho objevila, z vacinýho výprodeje. Tam je mužských velká síla, ani nemusela dlouho šmejdit. Sekáčová lady, 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 je to radost z druhý ruky, nakupovat lacino. Nakoupíš si dobrý štuky a ještě zbude na víno a na cigára. Ona je spokojená. Takhle jí to stačí. Stačí jí to takhle. Jí to takhle stačí. Trochu je mi líto toho strejny, co s ním bydlí. Sekáčová lady, lady, lady.
Und mit dieser kleinen Hörprobe aus dem neuen Album Jan Spalanys beenden wir unser heutiges Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit unserem Hörforum.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Auch heute wollen wir wieder ein wenig in der Postmappe blättern und uns mit Ihren Zuschriften befassen. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu
Katrin Bock
und Lothar Martin.
Durch Zufall bin ich wieder auf eure Sendung aufmerksam geworden. Ich war auf der Suche nach deutschsprachigen Sendungen und da hörte ich euren Sender auf Mittelwelle 1287 kHz von 12 bis 12.30 Uhr am 01.06.2002. Das war seit 1990 das erste Mal wieder.
Diese Zeilen stammen von Frau Christiane Obst aus Schöneck. Dass Frau Obst uns nach 12 Jahren das erste Mal wieder gehört hat, freut uns natürlich.
Doch nicht nur sie hat uns auf ihre Weise bestätigt, dass unsere seit Anfang Mai ausgestrahlte Mittelwellensendung augenscheinlich auch in einigen Regionen Deutschlands ganz gut empfangbar ist. So schrieb uns zum Beispiel Herr Wolfgang Warstadt aus Leipzig unter anderem:
Da möchte ich natürlich auch gleich einen Empfangsbericht über die Mittelwellenfrequenz 1233 kHz zusenden. Ich staune, dass diese Frequenz bis nach Leipzig durchkommt. Es ist bestimmt ein starker Mittelwellensender.
Ganz offensichtlich, Herr Warstadt. Es ist auch für uns eine neue, aber erfreuliche Erfahrung, dass die ursprünglich nur für unsere deutschsprachigen Hörer im Inland gedachte Sendung auf den Mittelwellenfrequenzen 1071, 1233 und 1287 kHz, die wir seit 7 Wochen täglich zwischen 12 und 12.30 Uhr ausstrahlen, auch außerhalb der tschechischen Landesgrenzen so gut wahrgenommen wird. Herr Warstadt machte uns freundlicherweise auch auf den kleinen Druckfehler aufmerksam, der sich, von ihm als Zahlendreher bezeichnet, in unserem aktuellen Sendeplan eingeschlichen hat. Ergo, unsere dritte Mittelwellenfrequenz ist nicht 1278 kHz, sondern, wie bereits erwähnt, 1287 kHz.
Damit haben wir auch schon zum Teil den Wunsch unseres Hörers Karl Novak aus Sarstadt beantwortet. Er bat uns, ihm für einen guten Freund, der in Deutschland als Koch in einem tschechischen Restaurant angestellt ist und daher gern Radio Prag hören möchte, unsere Sendefrequenzen auf Kurzwelle, Mittelwelle und Langwelle mitzuteilen.
Nun, Herr Novak, auf Langwelle sind wir leider nicht zu empfangen und auf Mittelwelle auf den eben angegebenen Frequenzen bleibt die Kurzwelle. Auf ihr senden wir 5-mal täglich ein pro Tag neu produziertes halbstündiges Programm und zwar um 8.30 Uhr, um 12, 14, 17 und 18.30 Uhr. Unsere dabei genutzten Kurzwellenfrequenzen sind 5930, 6055, 7345 und 9880 kHz. Für alle Hörer, die unser genaues Sendeschema noch nicht kennen, verweisen wir hiermit auf unseren Sendeplan, den Sie kostenlos im Sekretariat unserer Redaktion bestellen können, und zwar unter dieser Adresse: Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Prag 2, Tschechische Republik. Oder per E-Mail unter cr@radio.cz. Nach den heute wieder einmal etwas detaillierteren Ausführungen zu unseren Sendefrequenzen möchten wir uns nun aber den thematischen Zuschriften zuwenden. Unser Hörer Daniel Kaiser aus Hamburg ließ uns in seiner E-Mail vom 12. Juni zum Beispiel wissen:
Sehr gut hat mir der Beitrag über das traurige Schicksal der Familie aus Lidice gefallen. Da waren viele spannende und auch historische O-Töne dabei. Ein echter Hinhörer.
Danke für das Kompliment. Unser Beitrag über Lidice hat jedoch noch weitere Reaktionen hervorgerufen, wie die von Herrn Peter E. Böck aus Offenbach, der uns Folgendes mitteilte:
Die Geschichte von Lidice fand ich sehr aufschlussreich, denn hier ist es schwer, an solche Informationen zu kommen. Fragt man in Büchereien oder im Buchhandel, erntet man oftmals nur ungläubiges Staunen. Oft genug bin ich gefragt worden, warum ich mich auch für diese Aspekte der deutschen Geschichte interessiere. Zunächst muss man wissen, dass ein Land nur dann erfolgreich sein kann, wenn es um seine Geschichte weiß. Wenn man sich hier speziell auf die Rundfunkgeschichte während des Zweiten Weltkriegs einlässt, wie ich es getan habe, stellt man sehr schnell fest, wie wenig aus dieser Zeit zu diesem Thema bekannt ist. Daher ist jede Form von Erinnerung hilfreich, dem Vergessen entgegenzuarbeiten.
Soweit die sehr aufschlussreiche Meinung von Herrn Böck aus Offenbach. Zum selben Thema jedoch, einem anderen Beitrag dazu in unserem Programm, schrieb uns der bereits zitierte Herr Kaiser aus Hamburg in einer weiteren E-Mail:
Der Beitrag zur Heydrich-Ausstellung war informativ. Möglicherweise hätte man ihn noch spannender aufziehen können. Vielleicht hätte man eher bei einer plastischen Schilderung des Ereignisses einsteigen können, als bei Einzelheiten und politischen Äußerungen selbst.
Wie wir schon Ihrer zuvor von uns zitierten Zuschrift entnehmen konnten, sind Sie, Herr Kaiser, an besonders authentischen Schilderungen, auch oder gerade aus der Vergangenheit, interessiert. Leider können wir dies nicht immer garantieren, da wir lediglich auf das im tschechischen Rundfunk vorhandene Archivmaterial zurückgreifen können. Andererseits muss man aber auch sagen, dass sich der Fundus des Archivs durchaus sehen und hören lassen kann. Aber nichtsdestotrotz werden wir versuchen, Ihre Vorschläge in unserer weiteren Arbeit einfließen zu lassen.
Mit einem nicht minder aktuellen Thema befasste sich Herr Uwe Volk aus Lehrte, der uns auf eine zitierte Hörermeinung über das Kinderprogramm in den deutschen Fernsehanstalten, die wir in unserer Anfang Mai ausgestrahlten Hörersendung Publik gemacht haben, folgende Zeilen schrieb:
Ja, vollkommen richtig. Ohne die Kinderfilme aus den Prager Barrandov-Studios ist das Kinderprogramm seinen Namen nicht wert. Dieser Meinung schließe ich mich uneingeschränkt an, war ich doch auch in meiner Jugend eifriger Seher von Pantau und Co. Verständlich, dass man auch im reiferen Alter sich gerne an die eine oder andere Folge erinnert.
Auch unser Stammhörer Hans Jekel aus Altenburg hat sich in einem längeren Schreiben mit der heranwachsenden Generation befasst und sich dabei insbesondere mit dem Schulwesen in Deutschland auseinandergesetzt. Es müsse, so Herr Jekel, siehe der Amoklauf in Erfurt, die Ergebnisse der PISA-Studie, erst einmal etwas passieren, um bei uns aufzuwachen.
In diesem Zusammenhang hatte es ihm aber auch ein Beitrag über eine tschechische Schule angetan, über die wir am 2. Juni berichtet haben. Herr Jekel schrieb dazu:
Mit großem Interesse habe ich im gestrigen Spaziergang durch Prag den Beitrag zur Schule in der Klatska gehört, die ihr 100-jähriges Jubiläum beging. Es ist ja schon eine tolle Sache, dass eine Schule ein solches Jubiläum begehen konnte. Drei Generationen von J. Wesseli, der 1924 die Schule beendete, gehen jetzt dort lernen. Dass auch eine Lehrerin dort tätig ist, die selbst die Schule in der Klatska besuchte und heute hier die Kinder ihrer damaligen Mitschüler und Mitschülerinnen unterrichtet, ist wohl auch eine gewisse Ausnahmeerscheinung.
Schon möglich, Herr Jekel. Aber das Recherchieren und Herausfinden solcher, sagen wir einmal kleine Anekdoten, gehört ja auch zu unserem Job, sofern es uns die wie immer knapp bemessene Zeit ermöglicht. Stichwort Zeit. Für das Hörerforum hat sie sich leider schon wieder erschöpft, sodass einige Schreiben in unserer Post leider wieder liegen bleiben mussten. Auch solche, die sich schon im Vorfeld mit den am vergangenen Wochenende stattgefundenen Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus beschäftigt haben.
Aber das sollte dann schon das große Thema unserer nächsten Hörersendung in 14 Tagen sein. Bis dahin sagen wir Tschüss, vom Mikrofon verabschieden sich
Katrin Bock
und Lothar Martin.
Und damit ist unser heutiges Programm am Ende angelangt. Im Studio war mit Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.